Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Guten Abend, hier ist die Glanzparade. Was war das für ein Wochenende? Ein Füllhorn an Themen. Ich hoffe, ich kriege auf die Schnelle alles zusammen. Schalke hat den Trainer entlassen. Der 1. FC Köln hat den Trainer entlassen. Hat schon den neuen heute vorgestellt. Der Hamburger Sportverein tut alles dafür, aus eigener Kraft die Liga zu verlassen, die Relegation zu vermeiden. Es ist der absolute Wahnsinn. Hasenhüttl in Wolfsburg freigestellt. Der VfL Bochum wohl trotz Abstieg hält auch, würde auch im Falle eines Abstieges an Dieter Hecking festhalten. Und der FC Bayern München ist deutscher Fußballmeister. Habe ich irgendwas vergessen auf die Schnelle? Auf dieser ganz schnellen Rundreise. Guten Abend, Thomas Wagner. Guten Abend, Timo Schmidtchen.
Schönen guten Abend, Wolf Fuß.
Habe ich was vergessen?
Fällt jetzt gerade nichts auf. Dir?
Bitte? Bitte? Schnell?
Neuer Trainer in Münster. Wäre noch so ein Zwischen.
Aber schon vor
Debüt,
Wochenende.
Debüt.
Ja, Debüt. Ja.
Christian Pander, Debüt in Münster, gelungen.
Einfach mal Magdeburg überfahren.
Kann man schon mal machen.
Wolltest du noch sagen.
Ne? Wen?
Pisa aufgestiegen. Und Luton abgestiegen.
Ja.
Aus der Championship als Premier League Absteiger.
Und Hull sich gerettet.
Ja.
Und dann, jetzt haben wir alles Dresden drin. Noch nicht direkt aufgestiegen. Genau. Jetzt haben wir wirklich alles drin.
Genau. Und Bielefeld kann es auch schaffen jetzt. Saarbrücken auf Platz 3.
Saarbrücken ist jetzt auf Platz 3, genau, so ist es.
Hansa Rostock kann doch nachziehen mit jetzt
ja.
Und das war's mit der Glanzparade.
Das war's für heute. Schönen Dank, dass Sie mit dabei waren. Also das übergeordnete Thema, wir fangen es von oben an. Deutscher Fußballmeister 2025, der FC Bayern München. Am meisten gefreut hat sich darüber Thomas Wagner.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Eine verdiente Meisterschaft, die Schale ist zurück an der Säbener Straße, erster Titel seit 2 Jahren, kann man sich bei den Bayern eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die Saison wahrscheinlich trotzdem noch mehr Hoffnungen in den Pokalwettbewerben in sich getragen hat. Finale Dohorn, DFB-Pokalfinale. Ich habe heute Morgen Harry Kane gesehen, man hat schon gesehen, er hat gefeiert.
Ja, Kane, you believe it, haben die Engländer geschrieben.
Ja, genau. Ja. Und also für den freut es mich echt, dass er einen Titel hat, weil ich finde, das ist echt ein geiler Typ.
Ja.
Ich habe mich gestern wirklich nur gefragt und ich weiß, jetzt kommen wieder die Bayern-Fans, nee, dem müsst ihr denn immer was. Aber stell dir mal vor, der wird mit Borussia Dortmund oder mit Mönchengladbach oder mit irgendeiner Mannschaft wird der Meister, was dann da los ist. Und da sitzen gestern paar Jungs beim Käfer, dann stehen 20 draußen und im Laufe des Abends trudeln zur Meisterschaftsfeier die anderen so ein bisschen ein.
Ja.
Ich glaube, der hätte mir Tottenham einen Titel geholt.
Ja, naja.
Ja, nein. Ich sage einfach nur, es ist, weil die Bayern so viele.
Wenn du noch keinen Titel hast, musst du nehmen, was du kriegen kannst.
Richtig. Ja. Aber weil Bayern München eigentlich in 20 Jahren 19 Mal deutscher Meister wird, ist die Schale halt nicht mehr so viel wert für die Bayern wie vielleicht noch vor 20 Jahren.
Ja, ich glaube schon, dass die Schale einen großen Wert hat, dass aber alle so die äußeren Umstände nicht zu 100% gutieren, weil die lieber in Leipzig alles klar gemacht hätten oder nächstes Wochenende gegen Gladbach alles klar gemacht hätten. So ist es einfach ein komisches Gefühl. Du versammelst dich tröpfchenweise beim Käfer und tust so, als würdest du aus allen Löchern schießen. Aber da sitzen einfach 4 Leute zusammen, die Champagner trinken, dann kommt immer noch mal einer dazu. Der Stuff ist da, wie ich gelesen habe. Ne?
Aber
und dann komm, mach mal ein Video, wie wir Champagner spritzen. Genau. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie.
Nein, aber du sagst es ja selbst, so, das sind zu Beginn
bewerben.
Vier Spieler da. Und das ist, ich glaube, wenn du so oft Meister geworden bist, dann ist es für viele halt nichts mehr. Wie oft ist jetzt Kimmich Meister? Wie oft ist Müller Meister?
Müller jetzt 13 Mal. Ja.
Rekord, ne?
Ja, Wahnsinnsleistung, überhaupt gar keine Frage. Aber die Bedeutung ist halt für dich und für den Einzelnen wahrscheinlich nicht so groß, wie wenn es jetzt ein Champions-League-Titel gewesen wäre.
Ja, ne? Ich glaube, das stimmt. Also für den Gesamtverein ist es tatsächlich so.
Und wenn du siehst, wie Liverpool, das nur als einen, die ja danach lechzen, obwohl sie jetzt auch Rekordmeister sind, da ist das dann nochmal anders für die Leute, da bricht die Freude ganz anders durch, obwohl sie auch da lange klar waren.
Ja, aber auch zu Hause dann die Meisterschale und nicht auf dem Sofa und so, das gehört auch
das
alles
stimmt. Dazu. Also es sind dann schon die besonderen Umstände. Ich glaube schon, dass diese Meisterschaft, die ja jetzt als einzelne Meisterschaft und nicht als Double daherkommt, eine besondere Wertigkeit hat für den Gesamtverein, gerade nach dem Sabbatical-Jahr in der vergangenen Saison. dass das für die Vereinsbosse wichtig ist, aber dass sie natürlich alle so behängt sind mit Medaillen und Pokalen, dass sie sagen, es ist eben ausschließlich die Meisterschaft und es ist nicht das Double und es ist nicht noch das Finale davor. Aber ich kann total nachvollziehen, dass Harry Kane eskaliert. Ich kann total nachvollziehen, dass Vince Kompany sagt, das ist der erste große Titel für mich als Trainer. Also gut, es sind, wie viel sind es? 7 oder 8, glaube ich, Bayern-Spielern mit der ersten deutschen Meisterschaft.
Ja, ein paar, ja.
Bui, oh, Urbich, das ist ja sensationell. Also der kommt.
Aber ist das denn überhaupt ein Aufstieg, wenn du vom 1. FC Köln zu Bayern München wechselst? Frage ich dich jetzt.
Ich verstehe den Unterton. Der 1. FC Köln wird noch Thema im Verlauf dieser Saison. Ja, es ist ja trotzdem schön, deutscher Meister zu werden.
Ja, natürlich. Ja. Und wie du ja richtig sagst, hat sie das ja schon gefuchst, dass Leverkusen im letzten Jahr Meister geworden ist. Und Leverkusen war ja über lange Strecken dieser Saison auch ein Gegner. Das zeigt sich ja, ja, dass es, ne?
Also das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Ist es eine besondere Stärke, ist diese Meisterschaft Ausdruck besondere Stärke der Bayern? Oder haben halt die Herausforderer in diesem Jahr gefehlt?
Ich finde, mit Leverkusen war schon ein Herausforderer da. Sie haben in der Hinrunde schon ein paar Punkte liegen lassen, wie gegen Kiel zu Hause, ne? Oder in Bremen das 2-2. Die Bayern haben es sehr konzentriert gespielt. Ich finde, dass die Bayern vor allen Dingen in der Vorrunde guten Fußball gespielt haben, der die Leute auch mitgenommen hat. Das merkst du ja auch so an der Atmosphäre im Club, in der Mannschaft. Das ist auch gut angekommen, Kompanys Stil. Ich finde, in der Rückrunde haben sie sich schwerer getan. Da hast du auch gemerkt, mit Verletzungen und sowas. Aber am Ende, nachdem sie das 0-0 sich in Leverkusen ermauert haben damals, war klar, sie werden Meister. Und dann haben sie in der Champions League, und das war dann natürlich auch nochmal eine extra Motivation, haben sie Leverkusen mal richtig gezeigt, wer in diesem Jahr die beste Mannschaft ist.
Ja.
Und ich finde nicht, dass Leverkusen enttäuscht hat. Ich finde, dass sie den Pokalsieg weggeworfen haben. Du darfst in Bielefeld nicht verlieren, bei aller Wertschätzung für Bielefeld. Aber für die Bayern sind ein verdienter Meister, und ich finde, die Bundesliga-Meisterschaft hat auch keinen Makel.
Nee, sehe ich also ganz genauso. Und um jetzt Vincent Kompany nochmal besonders ins Fenster zu stellen, er schafft es mit der Mannschaft, die im vergangenen Jahr Dritter geworden ist. Weil Michael Olise ist dazugekommen. Ansonsten hat er die Mannschaft übernommen, die im letzten Jahr zu Recht kritisiert wurde, aber natürlich auch unter der Außergewöhnlichkeit von Bayer Leverkusen gelitten hat. Ich glaube, dass das auch ein Trigger war für diese Saison, dass sie sich eben im besonderen Maße auf diese Meisterschaft und auch auf das Brot- und Buttergeschäft konzentriert haben. Und Leverkusen, das waren es insgesamt 5 Begegnungen, glaube ich. Also unterm Strich hat Xabi Alonso gegenüber Kompany das kürzere Stöckchen gezogen im Querschnitt dieser 5 Begegnungen. Trotzdem bleibt natürlich der Makel des Pokal aus, wie du richtig sagst. Aber sie sind über Untiefen hinweggekommen. Trotzdem finde ich, dass Bayern München noch nicht wieder diese Dominanz hat aus den großen Jahren. Ich meine jetzt nicht die letzten 2, weil vor 2 Jahren wollten sie die Meisterschaft gar nicht haben. Da sind sie mehr unfreiwillig Meister geworden. Letztes Jahr dann nicht. Also, aber dass diese große Dominanz, dieses große Selbstverständnis noch fehlt, weil dafür hat es halt auch ein paar relativ unerklärliche Einschläge gegeben.
Definitiv, diese selbstverständliche Arroganz, die sie dann teilweise auch aus diesen Erfolgen mitnehmen oder die sich gespeist hat, hast du vollkommen recht. Ich glaube, dieses Mal war es so gefühlt, oh, wir müssen jetzt mal wieder Meister werden, um den Leverkusen dann zu zeigen, was Sache ist. Auf der anderen Seite bleibt natürlich trotzdem bestehen, und ich will jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber dass der Kader der Bayern natürlich auch eine finanzielle Aufwendung hat, dass du schon sagen musst, wenn du doppelt so viel hast wie die Nummer 2 in Deutschland, dann musst du eigentlich auch, in 5 Jahren musst du eigentlich 3-mal Meister werden damit. Oder 4-mal, ne?
Und diesmal machen sie ja aber auch.
Ja, ja, sind sie auch. Genau, genau.
Also der Normalfall ist eingetreten. Auch so könnte man sagen. Der Normalfall ist eingetreten, dass die stärkste Mannschaft mit den besten Spielern, mit den teuersten Spielern.
Und ich glaube, in England hat City den höchsten Etat, aber da ist die Nummer 2 und die Nummer 3 sind halt deutlich näher dran.
Da ist der Abstand nicht so groß.
Genau. Ja, aber hat sich halt, entschuldige, außer Leverkusen jetzt auch keiner wirklich hervorgetan. Nee. Leipzig hat am Anfang mal dran gerochen, hat aber dann sehr schnell abreißen lassen. Borussia Dortmund war, korrigiere mich, eigentlich von vornherein klar, das wird nichts. Also das kann nichts werden. Ab Spieltag 3. Trotzdem fahren sie es so ins Ziel. Also deshalb bin ich auch der Meinung, eine Meisterschaft ohne Makel.
Und Thomas Müller hat jetzt ja unlängst gesagt, dass da ein bisschen wieder was zusammenwächst und dass es seit Pep nichts mehr gab, was so Klick gemacht hat. Und da hat jetzt ja Kimmich auch nochmal in die Kerbe geschlagen und hat gesagt, ja, da ist jetzt so. Also das ist ja auch eine Aussage dann. Ne? Muss man jetzt schauen, wie sie das konservieren können über die nächsten Jahre. Aber
ich finde...
Also da gehört dann ja auch die Zeit unter Flick dazu. Ne? Das hat Müller dann ja auch gesagt, okay, da gab es dann Probleme mit den Oberen und Flick. Ja. Aber dass es jetzt halt auf allen Ebenen mit Mannschaft und mit Vorstandsebene passt. Und das ist ja auch ein großes Zeichen.
Aber ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem Jahr hier sitzen, hoffentlich alle gesund, und die Bayern hätten dieselbe Bilanz wie in diesem Jahr, ich glaube, dann würden die Nachfragen deutlich kritischer ausfallen. Weil die Art von Kompanie, wie cool er das gemanagt hat und die Meisterschaft, das ist für den Moment gut, aber der Anspruch der Bayern ist ja mindestens das Halbfinale der Champions League. Und auch wenn man jetzt sagen kann, Inter hat 3-3 bei Barcelona gespielt, was ja ein unfassbares Fußballspiel war, und Inter kann ja auch ins Finale kommen, die können auch die Champions League gewinnen, finde ich, dass die Performance in der Champions League, auch in der Vorrunde mit den Niederlagen, für die Bayern eigentlich zu wenig war.
Stimmt. Wobei ich da, das ist jetzt unglücklich, ausgerechnet in dem Jahr, wo sie das Finale zu Hause haben oder gehabt hätten, sagen wir es mal so, aber das Finale findet ja in München statt, auch ohne die Bayern, das ist ja nicht zu ändern. Trotzdem befinden sich ja die Bayern in einem Umbruchprozess auf mehreren Ebenen. Du siehst, es ist die Ära Müller, endet. Es ging um ein paar Verträge, die verlängert werden mussten, die nicht verlängert wurden, wo man noch nicht weiß, ob der verlängert wird. Jetzt beispielsweise Sané, der dann kurz vorm Abschluss stand offensichtlich und jetzt aber nochmal einen Berater gewechselt hat, weil er da sich noch für eine weitere wirtschaftliche Zuwendung offensichtlich interessiert. So, vielleicht aber auch nochmal ein attraktiveres Angebot. Ja, es kennt ja jetzt keiner die genauen Details, aber Es ist ja ein Umbruch, den Max Eber moderiert hat. Er hatte die gleiche Mannschaft zur Verfügung wie im letzten Jahr, mit dem Plus, und das ist ein dickes Plus, Olise. Und er hat es also wesentlich erfolgreicher gestaltet als vor einem Jahr. Und jetzt muss man halt sehen, wie sich das in den nächsten 2-3 Jahren weiterentwickelt und wie nah Bayern München im Champions-League-Titel oder auch im Double wiederkommen kann.
Glaubt ihr, dass Leverkusen dieses Theater oder diese Ungewissheit mit der Alonso-Zukunft sich da zuletzt dann auch selbst im Weg stand?
Ich glaube, dass es am Anfang geschickt war, von Leverkusen zu sagen, wir geben sowohl Alonso als auch Wirtz alle Zeit der Welt. Ich finde jetzt, dass es zu lange ist. Ich finde, man sagt, wenn man im Herbst miteinander spricht, dann sagt man, ihr habt alle Zeit, aber du musst spätestens Mitte April wissen, was Sache ist. Und dann tut's mir auch leid, dann hätte Alonso auf Risiko gehen müssen und hätte verlängert. Oder ich finde, es zieht sich zu lange, und ich finde, du merkst es jetzt mittlerweile auch der Mannschaft an. Da gibt's ein paar Spieler, die sind unzufrieden unter Alonso. Andrich, Boniface, Hofmann. Die wissen dann jetzt auch nichts. Also jetzt deutet sich ja alles darauf hin, dass Alonso geht. In der Rückrunde hat Alonso auch, der letztes Jahr übers Wasser gehen konnte, 2-3 Spiele vercoacht.
Die Bayern-Spiele zum Beispiel.
Die Bayern-Spiele und das, vor allen Dingen das Pokalhalbfinale. Denn mit einem Pokalsieg hättest du die Saison, wäre absolut richtig gut gewesen. Ich finde, man kann nicht sagen, in der Mannschaft ist was zerbrochen. Dafür holen sie zu oft wie gestern auch Spiele noch auf. Aber auch Wirtz ist für meine Begriffe jetzt irgendwann, ich meine, wo sollst du so schnell Ersatz herkriegen, wenn, und keiner weiß ja richtig, was mit Wirtz ist. Wartet er jetzt auf Alonso, dass der ihn mit zu Madrid nimmt? Geht er zu den Bayern? Wagt er die Herausforderung Premier League? Bleibt er da? Ich kann das aus Spielersicht und aus Alonso-Sicht total verstehen. Ich glaube nur, dass man hätte sagen müssen, 15. April ist irgendwann mal eine Deadline, wir müssen noch planen.
Ja, aber ja, dazu war wahrscheinlich das, was Xabi Alonso geleistet hat, einfach zu groß und zu außergewöhnlich.
Deshalb kriegt er bei mir auch ein halbes Jahr Bedenkzeit.
Ja, als dass man ihm da nicht alle Zeit gibt, aber es ist ja klar, also es braucht ja ein Club wie Leverkusen, auch ein Club wie Bayer Leverkusen, braucht Planungssicherheit auf wesentlichen Positionen. Und jetzt sind Wirtz und Alonso, also die Trainerposition und die Spielmacherposition, gehören mit zu den wichtigsten. Also das sind ja tragende Säulen.
Was sie aber geschafft haben in Leverkusen, finde ich, dass du in dem Regal dich bei den Trainern jetzt bedienen kannst. Also gehandelt werden Xavi,
Ten Hag.
Ten Hag, also die alle, der eine hat Manchester United, der andere Barcelona trainiert. Fabregas gilt als einer der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich Como verlassen würde, hast du das Stadion mal gesehen? Ja. Also wenn du da auf der Trainerbank sitzt, schöner geht's das Leben war, ja eigentlich gar nicht. Ne? Ist da eigentlich alles erreicht. Ne? Ich glaube, das würde auch passen mit Fabregas.
Ja, also ich glaube auch, dass sie sich so für so ein bisschen internationales Flair, jetzt ist das auch schon spanisch ein Stück weit vorgespurt, mit Fernando Caro sowieso einen feurigen Spanier ganz vorne auf der Brücke, könnte schon Sinn machen. Aber, und das hat Leverkusen geschafft, jetzt unabhängig davon, dass sie in dieser Saison nicht so nah dran war an der Meisterschaft, wie es viele geglaubt haben, sie sind als Club wieder deutlich attraktiver geworden für Trainer, aber auch für Spieler. Genau. Also selbst wenn da jetzt ein Wechsel stattfindet und es wird ja neben Wirt, so er denn geht, was man noch nicht weiß, wird es ja noch auf zwei, drei anderen Positionen Stühlerücken geben. Also es wird eine Veränderung geben. Aber die sind, glaube ich, jetzt in der Lage, auch von ihrer Strahlkraft her, Kraft dieser Meisterschaft und auch Kraft ihrer europäischen Performance in ein ganz anderes Regal zu greifen, als es vor 3-4 Jahren unmöglich
war. Und es war ja so vor 20 Jahren, ne? Champions League-Finale erreicht, Meisterschaften tragisch zwischen 20 und 25. Ja. Und es ist ja eigentlich so gegangen, dass man gehört hat, Bayer gibt weniger Geld. Es ist ja dann so ein bisschen gelaufen, dass du eigentlich immer nur so mit Platz 3 bis 6 gerechnet hast. Selbst ein Jahr in der Europa League war keine Katastrophe. Und das hat sich halt total geändert. Und da Caro, der wahnsinnig ehrgeizig ist, der auch mal übers Ziel hinausschießt, aber der das Ganze vorgibt, Rolfes, der einen super Job gemacht hat.
Thomas, wenn ich kurz einhaken darf, also der Verein wirkte auch mit Platz 3 bis 6 zufrieden.
Genau.
Und das sind sie jetzt, also so wirken sie zumindest nicht mehr. Also genau. Die Ambitionen sind insgesamt größer geworden. Ja. Und dadurch wurde auch die Leistungsbereitschaft und letztlich auch das Leistungsvermögen gesteigert. Mhm.
Definitiv. Obwohl Leute wie Grimaldo vielleicht auch nicht oder Hinkap hier nicht an die überragende Form der letzten Saison rangekommen sind.
Ja. Aber das war eigentlich auch eine Saison over the top. Ja. Also das war once in a lifetime.
Absolut.
Ich meine, ein Jahr kein Spiel verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Spiel, was sie verloren haben, war gegen Bergamo, das Euroleague-Finale. Mhm.
Genau.
Und jetzt spielen sie am Sonntag ja gegen Borussia Dortmund.
Schön. Schöne Überleitung.
Ja, gut.
Und Dortmund war ja das Topspiel am vergangenen Wochenende. Und aus Dortmund kommt der Fuß der Woche.
Nee. Hör mal, was ist mit Schwarz-Gelb?
Okay.
Gut, den hat er eigentlich schön hingelegt, ne?
Hat er, ja, schön verwandelt. Aber wir können auch erst über Borussia Dortmund sprechen. In Gänze. Der Fuß der Woche. Wollen wir den Jingle noch spielen?
Ja, klar.
Komm, spiel ihn. Ja. Dann haben wir sie weg.
Wir jingeln uns.
Wir jingeln.
Der Fuß der Woche.
Bells. Niko Kovac. Ist natürlich die Leitfigur mittlerweile, die bei Borussia Dortmund alle Ampeln auf grün gestellt hat, wieder in Richtung Champions League. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in dieser Saison häufig hier in dieser Sendung saßen und uns so richtig keinen Reim drauf machen konnten, wie es zu diesen dauerhaften Einschlägen kommen konnte. Und das war ja auch mit ein Grund, warum wir diese Rubrik Was ist Schwarz-Gelb ins Leben gerufen haben. Um versuchen, das Unerklärliche zu erklären, was uns nicht gelungen ist. Dem es offensichtlich gelungen hat, weil er die richtigen Hebel und die richtigen Knöpfe gedrückt hat, Niko Kovac. Und am vergangenen Wochenende ein krachendes und sehr überzeugendes 4:0 gegen den VfL Wolfsburg. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 60 Minuten im Blaumann, dann auf 2:0 gestellt, der Gegner gebrochen, der lange Zeit gut mitgespielt hat. Und dann kamen die Artisten und es wurde lustig und spaßig, wie lange nicht mehr im Signal Iduna Park.
Wir haben ja am Anfang gedacht, okay, wird er geholt, um die Saison irgendwie noch zu retten, mit den Basics, die er hat. Am Anfang hat er sich in der Bundesliga wahnsinnig schwer getan. Da wurde alles ein bisschen übertüncht durch die guten Auftritte in Europa.
Ja.
Und jetzt aus 6 Spielen 16 Punkte. Sie wirken unheimlich stabil, sie wirken fokussiert. Längste Phase in dieser Saison. Man muss fast schon Angst vor der Sommerpause haben, dass irgendwie, obwohl durch die Club-WM wird das nicht passieren,
ja,
dass,
es gibt keine Sommerpause.
Dass irgendeiner sich zurücklehnt oder sowas. Ja. Ne? Und was ich bei Niko Kovac, den ich also ich habe den schon als Spieler geschätzt. Ehrliche Arbeit auf dem Platz, der hat eine klare Ansprache. Ja. Ich finde das so erfrischend, dass der auf so Fachtermini verzichtet, sondern wenn du dem zuhörst, das ist einfach so schön normal, wie der über Fußball redet. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Und ich glaube, man hat ihm ja damals so ein bisschen bei Bayern vorgeworfen und später auch in Monaco, spielerisch nach vorn so ein bisschen die allerletzte Klarheit oder der letzte Plan gefehlt hat. Aber er macht das hier richtig gut, von hinten nach vorn stabil. Mhm. Die sind willig und nach vorn haben sie eh einfach Kreativität und mit Guirassy ein Torjäger. Der lässt die so ein bisschen laufen. Ich finde, das ist ein überzeugender Turnaround in der Saison, die man ihm zu verdanken hat.
Hat natürlich ein bisschen Glück, dass viele Verletzte zurückgekommen sind. Also, dass er jetzt wirklich wieder Alternativen zur Verfügung hat. Höhere Qualität im Training, auch Auswahlmöglichkeiten. Bei allem, was man hört, zutiefst glaubwürdig, dass er die Jungs stellt, die ihn in der Trainingswoche überzeugen. Die Trainingswochen sind auch lang, also die Abstände sind zwischen den Spielen, sind nicht hier alle drei Tage nachbereiten, vorbereiten, sondern er kann auch inhaltlich arbeiten. Hat hinten umgestellt auf Dreier- bis Fünferkette, was ihn gut bekommt. Wobei auch da sage ich, es hat auch das Spiel in Hoffenheim war also sehr kontrovers, dieses 3-2, das kann dann auch unentschieden aus. Also er hat ein bisschen Spielglück auch, was mit dazu kommt. Dafür muss er sich nicht entschuldigen, aber dadurch stimmen die Ergebnisse. 16 der letzten 18 möglichen Punkten. Es wirkt ein bisschen so, als habe die Liga den vierten Platz für Schwarz-Gelb fast freigehalten. Etwas störrisch ist man im Breisgau. Da die schon würde ich noch nicht abschreiben im Kampf um Platz 4.
Die sind also, Vierter.
Sie sind Vierter, aber man legt.
Und es hat gestern eine Minute gefehlt, dass sie drei Punkte vor sind.
Wir haben das Restprogramm alle vor Augen.
Kiel, Frankfurt für Freiburg.
Ja, und für Borussia Dortmund ist der Leverkusen.
Und Kiel.
In Leverkusen. Letzte Heimspiel von Xabi Alonso in der Bayer Arena. Das ist auch nicht ohne. Und dann Kiel zu Hause, aufrechte Klassenkämpfer. Sie werden alle 6 Punkte holen müssen, vermute ich, glaube ich auch, um auf Platz 4 zu kommen. Aber überhaupt, dass das nochmal im Bereich des Möglichen ist, das haben die letzten Wochen eben geschafft. Und trotzdem finde ich, dass man in Dortmund nicht den Fehler machen darf und diese Saison nach den letzten dann 8 bis 10 Spieltagen bewerten darf, sondern man muss diese Saison in ihrer Gesamtheit sehen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und das wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch personelle Veränderungen nach sich ziehen im Kader, damit sie es dann wieder schaffen, in der kommenden Saison vom Start weg sich in diesem Bereich aufzuhalten.
Vor allen Dingen, wenn du auch auf die Punkte guckst, das ist nicht so viel. Also du hast dieses Jahr das Glück, dass die beiden vorne viele Punkte holen.
Ja. Und dann, 51, ne? Das ist echt.
Ja, und 92. Ab Frankfurt schon, also Glückwunsch der Eintracht, die werden sie es nicht mehr holen lassen, ist es punktemäßig nicht so viel, deshalb kann so eine Aufholjagd jetzt auch noch gekrönt werden. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Niko Kovac kam, hätten sie sogar gesagt, komm, wenn es die Europa League ist, das unterschreiben wir jetzt gerade. Weil das war ja fast illusorisch.
Ja, total.
Wie viele Mannschaften da noch zwischen waren.
Ja, ich kann mich gut erinnern, dass wir hier im Rahmen dieser Sendung auch gesprochen haben, was wäre denn, und Aki Watzke auf irgendeiner Veranstaltung mal gesagt hat, ein Jahr ohne Champions League schaffen wir locker, weil es ist ja die Club-WM, wenn wir da sehr weit kommen, gehen wir da an Töpfe ran, die haben wir vorher noch nie gesehen und vielleicht geht ja noch was. Und jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als würde es zumindest mal einen internationalen Wettbewerb geben.
Mhm, genau. Und die Conference League soll ja für Dortmund eigentlich zu teuer sein, weil da müssen sie oft Sonntag spielen. Und da sind die Einnahmen dann gegen die Verluste, die sie sonntags haben, nicht so. Und für einen Verein wie Borussia Dortmund, ganz im Ernst, Conference League, das passt nicht so ganz.
Wäre halt immer die Frage, wie ernst nehmen
sie. Das nehmen sie dann nicht an. Das ist für andere Mannschaften, die dann sagen,
attraktiv,
komm,
ne?
Genau, aber für Dortmund.
Wobei Chelsea zeigt ja auch, die haben einen breiten Kader, dass man das auch kann. Ne, so.
Aber es spielt ja immer die C-Truppe dann in Schweden oder wo und die wollen sie auch mal zeigen.
Das ist halt der springende Punkt, dass Mannschaften aus der Premier League in der Lage sind, 2,5 Teams ins Rennen zu schicken für ihre Saison. Und da kann die Bundesliga oder da können die Bundesliga-Clubs eben nicht Schritt halten.
Das stimmt.
Wir reden nicht oft über den VfL aus Wolfsburg.
Ja.
Aber müssen wir jetzt auch mal, also wo ist da die Identität? Die haben in den vergangenen 10 Jahren 8, 9 Trainer durchgelassen. Hasenhüttl hatte da irgendwie eigentlich echt einen ganz guten Start.
Ja, der und hat jetzt, sie,
Der hat gar nichts mehr geholt.
Der hat sie letztes Jahr gerettet. Dann hat er echt eine attraktive Vorrunde gespielt. Die haben viele Tore geschossen. Und er hat auch mal gesagt, hier muss mehr Stimmung in die Bude rein. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen erfrischend für den Stand aus Wolfsburg. Ja. Jetzt kommen natürlich zwei Sachen dazu. Die Rückrunde hat er sportlich keine Argumente. Das muss man sagen, obwohl wir ihn mögen. Also Platz 12.
Zwei Siege, ne?
Ja. Ist zu wenig. Ist zu dünn, ja. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat er als Gesicht irgendwie schon dem Club gestanden. Und am Ende war es dann auch fast ein unwürdiger Eiertanz. Also dann sag doch irgendwann vor zwei oder drei Wochen, so, das war's. Dann kannst du dich einigen, wir machen das so zu Ende oder wir holen direkt einen anderen. Jetzt ein Junge aus Andernach, Daniel Bauer, also aus meiner Heimat, der A-Jugendtrainer. Aber das, finde ich, war am Ende jetzt für alle nur noch quälend.
War's auch. Auch die Art und Weise, wie sie mit dieser Klopperei offensichtlich letzte Woche am Mura-Mähle umgegangen sind. Also auch kommunikativ. Ich hatte das Gefühl, Hasenhüttl wollte eigentlich was sagen. Wollte eigentlich dazu, also warum auch nicht? Er sagt doch, X hat Y auf die Mappe gehauen, dafür gibt es einen wirtschaftlich sichtbaren Strafbetrag plus sonstige Sanktionen. Mhm. Aber das war ein Geeier. Mittwoch im Training, ja, weiß keiner, hat es damit zu tun, hat es nichts damit zu tun. Dann saß der am Samstag erstmal auf der Bank. Und das ist der beste Spieler, den die haben. Also wenn Arnold nicht dabei ist. Also Amura hätte schon gut getan. Also es muss einer Mannschaft schon sehr gut gehen, wenn sie auf Amura verzichten kann. Also es ist auch ein heißes Transfereisen für andere Bundesliga-Clubs oder internationale Clubs. So. Und du kriegst keine klare Aussage. Er muss da rumeiern auf den Pressekonferenzen. Aus dem Verein springt ihm keiner zur Seite. Er wird Woche für Woche gefragt, was ist denn jetzt? Er sagt Woche für Woche, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wer spricht für den Verein? Also das ist irgendwie eine ganz komische Gemengelage.
Ja, vor allem darfst du halt doch nicht unterschätzen, wenn den Wolfsburg mal einen Sympathieträger hast und Hasenhüttl ist eigentlich eher ein Sympathieträger.
Vom Typ her ist es einer, ja.
Dann hast du Schinzilords und Peter Christensen, den überhaupt noch keiner kennt. Schinzilords ist ein sehr ruhiger Typ. Ja. Also du hast eigentlich gar keine Gesichter.
Ja.
Und Hasenhüttl muss alles machen irgendwie, ne?
Irgendwie das Einzige ist doch Maxi Arnold so, finde ich, das Gesicht von Einzige Wolfsburg. Gesicht. Und dann hast du, wie du gesagt hast, ich finde, Amura ist einer, der wird Dortmund und Co. gut stehen. Ne? Also was der da spielt, ist wirklich beeindruckend.
Wollen wir mal kurz in die Community gucken, von der wir ja noch gar nichts
gehört
und gesehen haben. So, jetzt können sich die Eintracht-Fans in Europa austoben, das ist wohl wahr.
Wobei ich da sagen muss, das steht ja auch da oben. Also wir loben ja immer Eintracht Frankfurt. Ich bin total gern da auch in Europa. Ja. Aber was da bei Eckbällen der gegnerischen Mannschaft gerade im Moment abgeht, das habe ich auch schon gegen Tottenham gesehen. Also hast du mal gesehen, was da geflogen kam? So Stangen und sowas auf Amiri und den Linienrichter. Also ganz ehrlich, Leute.
Feuerzeug auch wieder dabei gewesen.
Ich beobachte das, weil ich in Frankfurt auch dann unten sitze. Da sitzen welche auf dem Zaun, denen guckst du ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Gesichter dann noch beschreiben soll. Weil der andere ein anderes Trikot, also da war nicht einer, der hingelaufen und provoziert ist. Und ich finde, Eintracht Frankfurt ist so ein geiler Club mit so einer geilen Fanszene. Ja. Bitte hört auf mit der Scheiße. Und das muss man auch untereinander sich mal reinigen können.
Buschmann, ein eindrucksvolles Insta-Video. Was hat er denn wieder gepostet?
Oh, wahrscheinlich irgendwas zur Lage der Nation.
Oder Hund. War mit dem Hund im Wald. Das ist ja auch immer sehr eindrucksvoll.
Was haben wir noch? Also einige Leute haben geschrieben, dass du das Batsch vergessen hast. Da war viel Trauer.
Ja.
Müssen wir ehrlich sagen. Vielleicht kannst du da nochmal gucken.
Bei dieser Themenlage konnte ich das Batsch nur. Aber ich hätte es natürlich auch machen können. Ich habe das Batsch vergessen. Ja, ich habe es vergessen.
Viele haben gefragt, was denn in der neuen Saison auf sie wartet. Da wurde ja am Sonntag kommuniziert, dass wir da Großes vorhaben.
Spannend. Das ist wirklich spannend.
Ja, finde ich auch.
Weil Sky geht neue Wege.
My Matchday.
Ja. Du kannst dir jetzt
dein eigenes Menü zusammenstellen.
Deinen persönlichen Samstagnachmittag zusammenstellen. Also wirst nicht mehr bevormundet durch redaktionelle Einflüsse, sondern kannst selbst entscheiden, das ist mein Spiel, diese Tore will ich sehen. Zu den anderen Spielen will ich keine Informationen. Also du kannst dir selbst dein Paket für den Samstagnachmittag zusammenstellen.
Also wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja noch besser. Weil vielleicht sagst du, ich will erstmal mein Spiel gucken, das andere nachher in der Zusammenfassung. Und bisher kamst du ja gar nicht dran vorbei.
Also du kannst, Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Sie sind teilweise ja in der Presse unterwegs. Du kannst ja auf einem Bild alle 4, 5, 15, 30 Spiele auflegen. Dein Hauptspiel ist groß.
Und dann die Kacheln.
Und hast dann Kacheln an der Seite. Das nennt sich Multiview.
Auf Deutsch mehrfach Bildansicht.
Fußballerisch Neudeutsch einfach Multiview. Und dann kannst du die einzelnen Spieler anwählen. Du kannst auch einzelne Tonspuren anwählen. Also das ist eine spektakuläre technische Neuerung.
Also taktisch auf dem Fernseher, würde ich sagen, ist die rechte Seite überladen.
In der kommenden Saison die rechte Seite. Aber du kannst es auch individuell anordnen, wie du möchtest. Du kannst ja einzelne, die Kacheln der Spiele.
Kannst du die irgendwo da hinsetzen.
Toll. Also das wird sehr gut. Und das Topspiel ist mit dabei und der Freitagabend unter Flutlicht und alles aus der zweiten Liga. Und über die zweite Liga sprechen wir noch im zweiten Teil dieser Sendung. Dann mit Batsch. Wir haben noch Köln und Friedhelm und den Wagner der Woche. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Kurze Pause, bis gleich.
Und wieder bringt ein Tag für uns sein Leben.
Nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch, zweite Hälfte, zweite Liga. Thomas Wagner ist unser Mann. Der Hamburger Sportverein kann in diesem Jahr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Aufstieg nicht verhindern.
Puh, also ich war am Samstag in Darmstadt.
Ja.
Ich durfte diese Sendung auch moderieren. Ich war doch auch bis zum 3-0 deutlich angespannt, muss ich sagen. Es war jetzt, ich würde sagen, kein hochklassiges Spiel, aber das 4-0 war auch zu viel. Also Darmstadt hat sich gewehrt. Was mir imponiert hat, es war ja Menge Dampf vom Kessel, wir haben ja letzte Woche gesprochen. Sie waren sehr griffig, sie waren da, sie haben die Zweikämpfe angenommen, sie haben gut verteidigt, die Führungsspieler waren da. Es war echt eine mental richtig gute Leistung in einem so wichtigen Spiel.
Muheim wieder dabei, ne?
Muheim, ganz, ganz wichtiger Mann, der war bei den drei Spielen nicht da. Ja. Also wie der die Seite dicht gemacht hat, wie der nach vorne Akzente gesetzt hat, Standards, Mentalität, das war richtig, richtig gut. Ja. Auch die Einwechselspieler haben funktioniert, beide Stürmer haben getroffen. Und wenn du gesehen hast, wie der Block da explodiert ist, während der Tore und nach dem Spiel.
Du standst während des Spiels im Block? Oder
ich stand natürlich im Block und habe mich 3 Minuten vorher rübertragen lassen.
Das muss man nochmal sagen. Also du bist natürlich dem Hamburger Sportverein emotional verbunden, aber kommst natürlich trotzdem deiner journalistischen Pflicht nach, die Dinge neutral zu beurteilen. Ja, deshalb können wir jetzt auch so entspannt darüber plaudern.
Also das glaube ich doch auch.
Es gibt
auch
irgendeinen Club, der sich einen jungen Thomas Wagner in frühester Kindheit mal ausgesucht hat und zu dieser Sportart geführt hat.
Genau.
Und deshalb kann man Distanz wahren und trotzdem emotional.
Du darfst halt nicht irgendwie sagen, das war kein Elfmeter gegen deine Mannschaft, wenn es ein klarer war.
Das muss man nur mal erklären, weil es ja immer wieder fliegen mal so ein paar Pfeile rein.
Aber ich glaube auch, dass es niemanden gibt, der unseren Job macht, der nicht irgendeinen Lieblingsverein hat.
Außer Frank Buschmann.
Ja.
Frank Buschmann interessiert sich in erster Linie für Hunde.
Stimmt. Aber jedenfalls, wenn man 7 Jahre in der zweiten Liga spielt und jetzt ist ja natürlich alle, ich habe so viele Menschen, die mich gefragt haben, ob ich eine Karte besorgen kann, obwohl ich ja nun wirklich nicht im Verein arbeite. Ich werde am Samstag auch da sein, aber privat.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wird echt trotzdem eine schwierige Aufgabe. Ich möchte auch alle warnen. Also wenn du siehst, wie Münster sich wehrt, wie sich Regensburg in Köln gewehrt hat. Ulm ist auch da, die spielen unter Lechleiter echt eine gute Serie. Aber Samstag wird schon geil, 20.30 Uhr, das muss man sagen. Also ich glaube, einfach von der Atmosphäre her wird das
ist
warm sein.
Das auch noch das Topspiel, das Flutlichtspiel am Samstagabend.
Ja.
Das ist der, wie viel das? Mai?
Das ist der 10. Mai.
Der 10. Mai 2025 wird der Tag, an dem der Hamburger Sportverein zurückkehrt in die erste Fußball-Bundesliga.
Ich sag einfach nur, man könnte viele Menschen glücklich machen und viele Menschen erlösen. Das muss man schon ganz klar sagen.
Ja. Wollen wir fliegen es hoch an, warum auch nicht? Also jetzt ist ja, also.
Ich meine, wenn du siehst, wie viele Menschen immer noch den HSV gucken im 7. Jahr. Wir kriegen ja die Zahlen immer, ne? Das ist ja Wahnsinn. Die sind immer noch unter Top 5 oder 6 Deutschland.
Wir können es ja auch jetzt voller Zuversicht anfliegen. Weil dieses 4-0 war einfach das überzeugende Statement. was dieser Verein gebraucht hat. Ich habe mir die erste Hälfte angeguckt. Ich bin etwas anderer Meinung wie du. Ich fand schon, die ersten 20 Minuten, da hat man schon gesehen, dass sie erstmal reinfinden müssen und sich alle der Wichtigkeit
klar
dieses Spiels bewusst sind. Da war
Darmstadt
sind,
auch sogar auf Feld
genau, auch, ja. auch weil sich Darmstadt eben gewehrt hat.
Genau.
Aber eben mit diesem 1:0 waren die präsent und griffig und klar und haben das Ding verdient gewonnen.
Aber ich meine nur einmal, ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, aber du siehst ja schon in manchen Zweikämpfen, wie du dann reingehst, selbst wenn du noch nicht feldüberlegen bist. Und die waren einfach da.
Ja.
Das wollte ich sagen, auf Sendung. Aber Darmstadt war ein guter Gegner, also gar keine Frage. Ja,
definitiv. Definitiv. Ganz anders als der 1. FC Köln, der sich am Samstagabend mit Ruhm bekleckert hat. Da habe ich mich als Kind immer gefragt, was das bedeutet. Mhm. Was das für eine typische Fußballphrase ist. Sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. 1:1 gegen den Tabellenletzten mit Hängen und Würgen. Es war, ich habe es nach dem Topspiel, haben wir viel geguckt noch auf dem Bus. Es war ein ganz schlechtes Spiel. Und man hat viele schlechte Spiele vom 1. FC Köln in der Saison gesehen. Das war... Also das hat das nochmal unterboten. Deshalb für dich die Reaktion dann am Sonntagabend folgerichtig mit der Trainerentlassung und der Entlassung von Keller?
Also ich muss zuerst mal sagen, dass ich finde, und da bin ich bei dir, dass der 1. FC Köln viele schlechte Spiele im spielerischen Bereich angeboten hat. Das muss man sagen. Ich finde aber trotzdem, dass Gerhard Struber schon ein Typ ist, der sich immer gestellt hat, der auch keine Ausreden gesucht hat. Also man konnte sich mit ihm gut kabbeln, aber er war auch einer, der immer da war. Also erstmal an dieser Stelle dafür Respekt. Er hat sich fußballerisch nicht weiterentwickelt. Ich glaube, das wäre aber auch im Endeffekt egal gewesen, wenn du aufgestiegen wärst. Jetzt war es aber leistungsmäßig, ging es so und gegen Jahn Regensburg, bei allem Respekt, die haben einen Auswärtspunkt geholt. Kannst du dir so eine Vorstellung zu Hause eigentlich nicht leisten. Dann hast du gemerkt, nach einer halben Stunde wurde das Publikum auch schon richtig unruhig. Es war eigentlich eine Stimmung wie im Abstiegskampf.
Ja.
Und ich glaube, die Entscheidung gegen die beiden, aber vor allen Dingen gegen Christian Keller ist gefallen, weil er sich nachher in den Interviews bei diversen Sendern und Zeitungen hingestellt hat und hat einfach gesagt, naja gut, also war jetzt nicht so super, aber wir haben doch viel versucht und sowas und das wird schon klappen und von Trainerwechsel halte ich gar nichts. Also mit einer im eigenen Selbstbewusstsein sich dahinzustellen nach so einer Leistung, da müssen vielen beim FC teilweise die Biergläser und den Älteren fast so ein bisschen die dritten Zähne rausgefallen sein. Weil da haben alle gesagt, das gibt's doch nicht. Sind die sich nicht der Gefahr bewusst, weil von hinten drücken ja Paderborn und Elversberg und wenn die Leistungskurve dann nach unten geht. Ich glaube, er hat selber nicht gedacht, dass es so eng um ihn wird. Und es gibt ja diesen gemeinsamen Ausschuss. Das ist ein Gremium, Mitgliederrat, Präsidium und sowas. Und
Elverrat.
Genau, der Elverrat. Und da soll dann mit angeblich 5:2 Stimmen soll der Daumen gesenkt worden sein.
Ja, also die Gefahr ist offensichtlich, dass es nicht reicht. Zu Gerhard Struber. Ich fand es total bemerkenswert, dass er sich dem Projekt 1. FC Köln genähert hat mit dem RB-Ansatz, also mit einem fußballerischen Ballbesitz, wie soll man sagen, Kernelement.
Ja, aber Ballbesitz ist ja eigentlich nicht richtig, eher jagen.
Jagen und, dann, ne? und schnell spielen und all das, was die Kölner in den letzten Jahren eben nicht gemacht haben. Also die konnten ja ihren Kader nicht verändern und fand es dann absolut bemerkenswert, wie er quasi gegen seine eigene Philosophie entschieden hat, wir spielen jetzt fast zynisch, ergebnisorientiert. Das Ding, also das 1:0 wurde quasi kultiviert.
9-mal.
Genau. Oder Siege mit einem Torunterschied wurden kultiviert. Das Ding geht halt nur dann gut auf Strecke, wenn du die Spiele auch tatsächlich gewinnst. Wenn du sie nicht gewinnst, dann hast du ein Problem, weil dann hast du ein Ergebnisproblem und du hast ein fußballerisches Problem. Und ich hätte mir gewünscht oder hätte eigentlich gedacht, dass er den Hebel findet jetzt im Verlauf der Rückrunde, im Angesicht des Aufstieges und sagt, wir müssen mit mehr Personality, mit mehr Wucht, mit mehr Initiative einfach diese Spiele bestreiten. Gerade jetzt gegen einen Tabellenletzten. Die sind nach Hannover gefahren. Da siehst du 20.000, die spielen auf eine weiße Wand und verlieren. Die spielen zu Hause vor über 50.000. Also ein Publikum, das mit offenen Armen dasteht und einfach nur sagt, macht uns glücklich. indem er dieses Spiel gewinnt. Dann führen sie 1-0 und kriegen das nicht über die Ziellinie. Ich glaube, dass es am Ende alternativlos ist, weil ich die Gefahr halt auch sehe, dass das noch schief geht. Weil dahinter drückt alles. Es ist jetzt nicht eine Mannschaft, auf die du dich konzentrierst. Es sind jetzt zwei echt schwierige Spiele, Nürnberg und Kaiserslautern am letzten Spieltag. So dass ich glaube, dass es richtig war, auf der Position
zu tauschen. Wobei eins muss man natürlich sagen. Christian Keller ist angetreten mit einem brutal schweren finanziellen Erbe. Der Verein war fast pleite. Mhm. Er hat den Verein, glaube ich, finanziell hinterlässt er ihn jetzt gut. Aber er hat die Sanierung des Vereins über alles gestellt. Und ich bin bei dir, als erster FC Köln in die zweite Liga zu gehen und zu sagen, als erstes führe ich hier mal das Leitbild ein, ich lasse von der E-Jugend bis zur ersten Mannschaft RB-Fußball spielen. Ja. Ich weiß nicht, ob das passt, zumal du ja in der zweiten Liga als erster FC Köln Gegner auch ausspielen müssen kannst. Ne?
Genau.
So, und jetzt haben sie alles darauf konzentriert. Und ich habe es immer wieder gesagt, hier auch in dieser Sendung oft, er hat Strukturen in diesem Verein verändert. Er hat das Geisbockheim modernisiert, alles gut, aber das hätte er besser in der Rolle des Geschäftsführers Finanzen, Wirtschaft, Struktur gemacht und es braucht einen starken Mann im Sport, denn seine Einkäufe, die er jetzt im Winter getätigt hat, zum Beispiel auch der Umgang mit der Personalie Schwäbisch-Obig, das war alles nicht richtig gut und ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich den als Typ so mag, Thomas Kessler, wo ist die Expertise, der da angeblich ihm die rechte Hand sein sollte, der jetzt Interimsportdirektor oder vielleicht sogar befördert wird? Da war insgesamt zu wenig Sportkompetenz.
Ja, genau. Also es braucht halt, und das hätte Gerhard Schruber auch gut getan, einfach eine sportliche Kompetenz, die ihm den Rücken frei hält, mit der er sich auch austauschen kann.
Genau.
Die das auch nach außen hin vertritt. Weil man muss das nochmal sagen, das, was in Köln passiert ist, ist beispiellos. Die mussten mit dem Kader, der abgestiegen ist, mussten die Zweitligasaison bestreiten. Also die konnten keinen Aufstiegskader bauen, sondern die Aufgabe war, mit dem Abstiegskader wieder aufzusteigen. Und die Neuzugänge, auch da haben wir im Rahmen dieser Sendung ja schon drüber geredet, ob es Schmid ist oder Rondic, das ist halt nicht, bei allem Respekt, nicht oberstes Regal. Also das sind Ergänzungen, aber jetzt keine qualitativen Verbesserungen.
Aber da hat Keller ja am Anfang auch gesagt, das sind Spieler, die direkt helfen aus unserem Schattenkader.
Ja.
Das ist ihm ja auch um die Ohren geflogen.
Ja. Ne?
Und lange hat er wirken können und das liegt halt auch an der Vereinsstruktur, weil ein Vorstand, der jetzt im September neu gewählt wird, von den Vereinsmitgliedern eigentlich bestimmt wird. Und da muss man dann auch ganz kritisch sagen, die haben lange alle stillgehalten, weil der Verein immer gesagt hat, ja okay, also wenn wir jetzt hier ein paar Pyrostrafen, die zahlen wir schon.
Ja.
So, und jetzt versucht jeder der drei wahrscheinlich eigener Präsident zu werden, also die sind auch im Vorstand sich nicht einig.
Ja.
Das heißt, ein nicht besonders starker Vorstand stützt einen Sportdirektor möglichst lange, der auch nicht so stark ist von seinen Entscheidungen und der schützt einen Trainer, der keinen attraktiven Fußball spielen lässt. Das jetzt, war die Gemengelage.
Und jetzt denke ich nochmal einen Schritt weiter. Sollte der 1. FC Köln tatsächlich aufsteigen, und man muss es ja nochmal sagen, sie haben es in der eigenen Hand.
Ja.
Also,
4 Punkte sind sie oben.
So. Ja. Also sie müssen nur noch 4 Punkte holen aus den letzten 2 Spielen. Es ist ihnen zuzutrauen, das zu schaffen. Auch wenn die Spiele jetzt schwer werden. Man neigt ja immer dazu, im Rahmen von Köln alles in Extremen zu sehen. Entweder du haust alles in Sack und Asche oder es fliegt.
Ja, na gut, das ist ja auch so. Wenn du 13 Mal die Champions League gewonnen hast, dann ist das ja auch einfach so.
ich merke den Sarkasmus.
Ich spüre
den Sarkasmus. Aber es ist klar, dass der 1. FC Köln aufsteigen muss, weil ein weiteres Jahr zweite Liga ist schwer. Sie haben es jetzt geschafft und das ist auch Keller gewesen, unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieses Jahr bis zu diesem Punkt zu überstehen, diesen Abstieg zu überstehen, einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Aber das Ding geht halt nur auf, wenn der FC wieder aufsteigt. Und dann brauchst du ja, zumindest mal eine mittelfristige Perspektive für diese Mannschaft auch in Liga 1. Also da muss es ja massive Veränderungen geben, um diese Truppe erstligatauglich zu füllen.
Die haben 47 Tore gemacht, ne? Verlieren mit Lemperle einen der besten Offensivspieler dann noch?
Du musst dann auch sagen, du hast halt vertraut auf Uth und Waldschmidt. Uth beendet seine Karriere, wurde nicht mehr fit. Waldschmidt hat sich irgendwo nirgendwo richtig durchgesetzt, obwohl man immer sagt, er hat Wahnsinnsanlagen.
Hat er ja auch.
Ne, hat er ja auch.
Hat er auch.
Und jetzt, glaube ich, muss man aber sagen, jetzt geht es auch gar nicht erstmal um Perspektive erste Liga, sondern die müssen jetzt aufsteigen.
Genau.
Und dafür haben sie natürlich...
Da ist Friedhelm.
Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, also Friedhelm, glaube ich, macht so, der macht von August bis Februar... macht er mit seiner Frau, spielt er Tennis, ja, macht Urlaub, genießt das Leben. Dann sagt er zu seiner Frau, jetzt lass uns mal wieder übersiedeln nach Krefeld. Ja. Dann läuft der März noch und dann sagt er, das ist eigentlich ein total guter Berufszweig, den er aufgemacht hat. Retter für 2 bis 6 Spiele.
Heiler.
Heiler, genau.
Heiler.
Heiler. Friedhelm der Heiler.
Friedhelm Funkel ist der Heiler.
Genau. Ja.
Ja, warum nicht? Also ich glaube, dass der Aufstieg durch Friedhelm Funkel wahrscheinlicher geworden ist beim
FC Köln. Der absolut stellt sich jetzt in die Kabine und sagt, Jungs, passt mal auf, keine Angst, ich bin 6-mal aufgestiegen, ihr seid doch der beste Kader der Liga, was soll denn da schiefgehen?
Ja, so, exakt. Und da haben die eine breite Brust ohne Ende, ja. Friedhelm macht das. Allerdings musst du dann ja auch wieder weiterdenken, weil so schätze ich Köln dann auch ein, dass sie dann versuchen werden, zur neuen Saison in der Bundesliga sich neu aufzustellen.
Müssen sie ja auch, weil das ganze Konzept halt ja gescheitert ist.
Genau, aber welchen Trainer holst du dann?
Da gehen ja schon, Urs Fischer habe ich heute gehört, Kwasniok habe ich gehört. Das sind all die Namen, die aber auch wieder völlig verschiedene Ansätze, ne?
Exakt. Und wie du es gerade gesagt hast, der Verein ist halt nicht ruhig, hat keine klare Linie und dann brauchst du erstmal einen neuen Trainer.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Du darfst aber nicht einen Trainer holen und sagen, gib uns eine Philosophie vor. Sondern es muss Köln gelingen und es muss jetzt gelingen. Es muss dem 1. FC Köln gelingen, vorzuspuren. Und dafür braucht es einen sportlichen Leiter, der eine klare Idee hat für das, was Köln sein soll in den nächsten Jahren. Der eine klare Vision besitzt und genau Bescheid weiß über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber viel wichtiger ist, was für ein Fußball will Köln spielen in den nächsten Jahren. Und daraufhin musst du deinen Trainer holen und nicht Name X, Name Y, Ex-Spieler, Ex, super.
Wahnsinn. Ich sehe, also ganz ehrlich, bei dir sehe ich aber jetzt auch, wie die Leidenschaft brennt.
Nein, aber
wir haben nie über ein zweitiger Thema 10 Minuten geredet und so viel Enthusiasmus.
Aber es ist ein großes Thema. Ja, natürlich. Weil es ein großer Club ist.
Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich sag das doch total zustimmend zu dir. Aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn du jetzt Friedhelm Funkel hast und er hat das vorher alles auf RB-Schule ausgerichtet. Was ist denn jetzt, wie du sagst? Jetzt kommt dann ein neuer Trainer, der sagt, RB-Schule kann ich gar nichts mit anfangen und mit dem Spielermaterial kann ich nichts anfangen.
Das meine ich ja. Du brauchst
aber du kannst jetzt nicht 2 Wochen vor Ende, kannst du jetzt...
Nein, jetzt musst du aufsteigen.
Genau.
Jetzt musst du aufsteigen.
Ja.
Und im Hintergrund muss sich der Vorstand und der Helferrat und alle...
Das aber der Vorstand ist ja nur noch bis September. Das ist ja das nächste Problem.
Es muss irgendeine Instanz geben in Köln,
ja,
die sagt, das ist inhaltlich der Weg. Das ist der Weg. Fußballerisch. Und dann sagt ein anderer, und das ist das Budget. Und dann wird Budget und Vision zusammengeführt. Und dann muss man gucken, was dabei rauskommt.
Und da hatten sie zuletzt immer Probleme. Darum schauen wir mal.
Aber jetzt zu sagen, wir holen den und den für das und der für das. Und der Trainer wird dann Anfang Juli bekannt gegeben. Und der sagt, naja, also 4-3-3, jetzt mal ganz im Ernst. 4-2-2-2 habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gespielt. Dann steht das Ding schon wieder schief am Gleis.
Aber weil wir gerade über Taktiken reden und sowas, man muss mal eins festhalten.
Na.
Der Name Horst Steffen müsste eigentlich bei jedem ambitionierten Zweitligisten oder einem Bundesligisten aus der zweiten Hälfte auf jeden Fall mal fallen. Ja. Also was der da schafft in Elversberg, ja, das ist Wahnsinn. Natürlich kann man sagen, da hast du keine Boulevardmedien, da hast du Ruhe, ja, aber du musst erst mal so, und die spielen ja auch richtig guten Fußball. Ja.
Und da muss gar mancher Traditionsclub muss mal sehr genau hingucken, was da in Elversberg, und das ist ja auch so ein bisschen das Heidenheimer Modell, was in solchen Clubs ganz offensichtlich richtig läuft und besser läuft. Und da nehme ich noch Mainz dazu und nehme noch Freiburg mit dazu. Die haben ja nicht irgendwann angefangen, Geld um sich zu werfen, sondern die haben eine klare Vision gehabt für das, was sie wollen und für das, was sie spielen wollen. Und trainerunabhängig sind sie davon nicht abgewichen, sondern sie haben einen Trainer für das geholt, was sie als neue Vereinsphilosophie oder als Vereinsphilosophie
Kiel kann man übrigens auch noch
definiert
nennen.
Haben. Kiel.
Ja. Horst Steffen kam hier auch von den Lanzis. Kurz bevor du es gesagt hast, aber.
Aber trotzdem darf man natürlich eins nicht unterschätzen. Ganz
die
ehrlich.
Also mangelnde Zeit der Sende.
Achso, was haben wir noch?
Nein, wir haben noch. Wir haben Wagner der Woche, aber mach deinen Gedanken auf.
Ja, ich will nur eins sagen. Du hast zum Beispiel in Elversberg ein ganz kleines Stadion. Das bauen sie jetzt um für 15.000. Ja. Hast schon jemand im Hintergrund, der auch ein bisschen Geld hat?
Ja.
Frank Holzer.
Ja.
Ehemaliger Bundesligaspieler. Da ist ja also schon mal Fußballkompetenz, ja, da. Der hält sich völlig raus, der tritt vor keine Kamera und, ja, sowas. Und der lässt seinen Manager, Nils Ole Boog, das ist ein Trüffelschwein, Diamantenauge, der findet Leute. Ja, Woltemade, Wanner, die haben sich alle,
ja,
da entwickelt.
Ja,
das spricht,
ja,
sich
ja,
herum.
Ja,
dann hast du einen Trainer, der einfach total mit sich im Reinen scheint. sein. Ja. Wenn du Horst Steffen fragst, willst du eigentlich nicht mal Bundesliga? Ja, ich würde es mir anhören, aber ist doch schön hier. Also der hat gar nicht, der drängt sich gar nicht so. Ja. Und das alles zusammen. Nur eins darfst du nicht unterschätzen, wenn die dreimal am Stück verlieren, da steht keiner am Zaun.
Nein.
Da gibt's keinen, der irgendwie im Double gewonnen hat, ja, 78 und ja, Europapokal 83 genau, und der alles besser weiß. Das ist ein nicht zu unterschätzendes
Player. Das stimmt. Deshalb kannst du es auch nicht 1:1 transportieren.
Genau.
Aber du musst genau hingucken bei solchen Clubs. Was machen sie? Das musst du als, auch als Schalke.
Ja.
Musst du da ganz genau hingucken. Ja. Was machen die? Jetzt kann man Schalke und Köln im Moment bei weitem nicht vergleichen. Aber mittelfristig, um mittelfristig Erfolg zu haben, ist das zentrale Thema, dass der Club weiß, was er fußballerisch haben will. Und nicht aus populistischen Gründen oder im Affekt Leute holt. Das jetzt ist ja eine Sondersituation. Jetzt, es geht darum, aufzusteigen. Und jetzt kann man sagen, der Struber hätte es am Wochenende auch gewinnen können, dann wäre er noch Trainer. Stimmt alles. Stimmt alles. Aber es hätte grundsätzlich an der Ausrichtung ja nichts geändert. Auch dann hätte sich Köln hinsetzen müssen und sagen, haben wir eine starke sportliche Kompetenz, die für den Club steht und die auch einem Trainer dann den Rücken frei hält. Und ich glaube, dass Gerd Struber auch daran ein Stück weit gescheitert ist.
Definitiv. So, was haben wir jetzt noch? 4 Minuten?
Also ja, zumindest hat er mal drunter
gehört. Wir hätten noch recht viel, aber...
Was denn?
Naja, die neue Rubrik damals hätten
wir noch. Ja, dann mach doch schnell los.
Komm. Dann noch den Fuß der Woche. Ja, alles.
Mach mal. Fuß der Woche habe ich.
Ach, weißt du noch damals...
Es geht um
Kritik an Ludwig Erhard wächst.
Genau. Thomas Wagner soll daraus erraten, um welches damals es sich handelt.
Es geht um den ersten Europapokaltriumph einer deutschen Mannschaft. Es geht um den Europapokal der Pokalsieger, den sogenannten EC2, in Glasgow im Hampden Park, Wahnsinn, wo der Liverpooler Verteidiger oder Stopper Yates rückwärts läuft und versucht irgendwie den Heber von Stanley Buda noch abzuwehren, kann man sich angucken. Borussia Dortmund gewinnt 2:1 und holt damit den Europapokal an den Borsigplatz, wo damals Bierengpass herrschte.
Weitere Informationen bei Yoko Ono Joko privat. Auf Videotexttafel 573.
Sehr, sehr überragend.
Bierengpass am Borsigplatz.
Geil.
An Gott kommt und keiner vorbei.
Liverpools Trainer soll gesagt haben damals, was ist das denn, Borussia Dortmund? Also Arroganz des FC Liverpool ist ihnen zu Verhängnis geworden.
Ach. Ja, Wahnsinn. Das gefällt mir aber, dass du es natürlich sofort weißt. Ich muss mir da schwierigere Sachen aus.
Nee, aber ich finde, das ist ja nun wirklich etwas Historisches. Die erste Mannschaft, absolut, die Löwen waren ein Jahr vorher im Europapokalfinale, haben gegen West Ham verloren und Borussia Dortmund hat's dann geholt.
Indira Gandhi und das neue Indien. Das
ist ja, und toll. Kritik an Ludwig Erhard wächst. Morgen kriegen wir einen neuen Bundeskanzler wahrscheinlich und ne? Ludwig Erhard.
So sieht's
Nachfolger
aus.
Nachfolger von
Konrad Adenauer. Sehr, sehr schön.
Der Mann mit dem dicken Stumpen.
Und dann kam Kissinger, ne?
Kissinger war Außenminister in Amerika. Du meinst Kiesinger. Genau.
Jetzt könnten wir natürlich noch mal...
Machen wir noch schnell den Wagner der Woche?
Hätten wir 2 Minütchen noch.
Ja, ja. Machen wir schnell? Oder müssen wir noch irgendwie... Okay.
Ja, wir spielen gleich noch.
Das. Tschüss. Wagner der Woche, bitte.
Der Wagner der Woche.
Ausflug in eine andere Sportart. Wir übertragen hier auch die NHL. Gestern Abend Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues. Ich erinnere mich an Wolf Fuß im Kölner Karneval in einem Trikot der St. Louis Blues.
Das ist wahr.
Kam sehr gut an, muss
sehr
man sagen.
Erfolgreich.
Ja, muss man sagen, sehr erfolgreich. Spiel 7. St. Louis schießt in der ganzen Serie 3 Tore mehr als Winnipeg. Führt 3-1. 2 Minuten Verschluss 2-3. Und dann 1,8 Sekunden Verschluss 3-3. Und in der 16. Minute der zweiten Overtime. Ich finde, die Dramatik in einem Spiel 7 beim Eishockey ist eigentlich mit nichts zu vergleichen, wenn du im Stadion bist. Deshalb einfach für diese sportliche Sternstunde der Wagner der Woche.
Und sehr die konnten gut nicht mehr durchwechseln und solche Geschichten. Da war richtig was los, ne?
Ob sie jetzt durchwechseln, weiß ich nicht.
Das hat mir mein Freund Michael Leopold, der ist ja Eishockey-Experte, der hat gesagt, das war Wahnsinn. Ja,
so, und jetzt spielen wir HSV gegen Ulm.
Bitte lass uns Köln gegen Nürnberg spielen.
Was möchtest du? HSV gegen Ulm.
HSV gegen Ulm hat die
Community. Was möchtest du, HSV sein oder Ulm? Fang an.
Ihr habt eine Minute.
Eine Minute, los.
Muss ein schnelles Spiel sein.
Schmeiß hin dann, du als nächstes, komm. Oh, Pfosten, Ulm tritt den Pfosten, du wieder.
Wettbewerbsverzerrung.
Komm, schmeiß rein. Nicht da, oben, nacheinander.
So oben, ja.
Du hast das Schicksal des HSV in deiner Hand.
Das ist aber schlecht gespielt. Ja, los. Ich nochmal einen. Thomas, einen hast du noch. Tor
für den HSV.
2-0 für Ulm.
Wir haben doch die schwarzen Hosen. 2-1. Wir haben doch die schwarzen Hosen. Ulm ist weich.
Nee, also das du hast doch HSV gespielt, oder nicht?
Nein, ich habe natürlich Ulm gespielt.
Oh, drei. Okay, also der HSV gewinnt, der HSV steigt auf. Das war die Glanzparade für diese Woche.
Danke, Wolfi.
Nächste Woche an dieser Stelle Thomas Wagner. Frank Buschmann ist zurück aus der Rente. Ja, Timo Schmidtchen ist da. Ich mache Pause, komme am letzten Spieltag wieder. Schöne Woche, sportlich bleiben, bis zum nächsten Mal.
Und 3-1 glaube ich.
Und tschüss.